Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 671 des Audiocasts zu CC2TV. Ja, heute ist der 1. Mai. Ich sitze also hier, gucke zum Fenster raus, sehe, dass die Bäume Blätter bekommen haben, dass es wirklich langsam ringsherum grün wird. Wetter ist nicht so berauschend, obwohl geweckt worden bin ich schon von schönen Sonnenstrahlen, weil ich ein Fenster nach Süden habe, nicht mit der prallen Sonne, aber sie konnten doch um die Ecke reingucken. Ich hoffe, alle Zuhörer und Zuhörerinnen sind gesund und munter. Ja, wenn ihr nicht munter werdet, würdet ihr nicht zuhören. Und wollte eigentlich ein ganzes Bündel wieder an Themen ansprechen, aber ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht einer Sache mal so ein bisschen Erinnerung geben sollten, die uns in einem Maße dominiert, wie es kaum eine andere Technologie bisher auf dieser Welt getan hat. Die vergangene Woche waren übrigens die ehemaligen Kollegen vom WDR im Studio von CC2TV. Sie wollten einen Beitrag machen über das 30-jährige Jubiläum des Internet. Ich habe gesagt, also lieber Kollege, nicht das Internet, nur das WWW. Internet und WWW sind zwei verschiedene Sachen. Gut, wir haben ein Dreiviertelstunden Interview gemacht. Davon haben sie also massiv Gebrauch gebracht. Mindestens eine Minute davon war in diesem 5 Minuten Beitrag drin von mir. Am Ende haben sie sogar noch die Bauchbinden vertauscht. Ein anderer Kommentator hatte meinen Namen und ich hatte seinen Namen, aber egal. Auf jeden Fall, falls jemand mal einen Blick in das Studio werfen möchte, wie es von hinter der Kamera aussieht, ich glaube, das ist in der Aktuellen Stunde vom Samstag immer noch online zum Download. Gut, das nur so viel. Es war sehr schön und ich war erstaunt, überrascht, erschrocken, wie die Zeit vergangen ist. All diese Dinge, die ich in der Dreiviertelstunde erzählt habe, sind auf offene Augen und Ohren gestoßen. Der Toningenieur, der dabei war, der sagte, ich könnte noch stundenlang zuhören. Ja, es wird viel vergessen und ich habe viel erlebt. Aber aufgrund dieses Interviews und dieser sprachlichen Unschärfe zwischen Internet und WWW habe ich mir gedacht, ich vergesse mal die Themen. Nein, ich vergesse die Themen nicht. Die kommen beim nächsten Mal dran. Die sind dann immer noch aktuell. So Ersatz für Raspberry Pi oder ähnliches Zeug und auch wieder wissenschaftliche Themen. Ich werde mal über das WWW sprechen und über das Internet. Und hier mal auseinanderklamüsern, was ist denn das eigentlich? Wo ist der Unterschied? Und damit zumindest diejenigen, die so viel Verstand haben, dass sie hier zuhören, Entschuldigung, musste jetzt sein, wissen, dass das Internet und das WWW nicht das Gleiche ist. Also, fangen wir einfach mal an. Vor 30 Jahren, es war genau am 30.04.1993, da wurde vom CERN, dem Kernforschungsinstitut, Direktorium in Genf sind die ansässig, das WWW freigeschaltet für die Öffentlichkeit und zwar kostenlos. Intern hatte man das schon länger, kommen wir noch drauf. Diese Freischaltung des WWW und was das ist, was wir auch noch besprechen werden, das hat das Leben von auf der ganzen Welt, von Milliarden von Menschen, vollständig verändert und umgekrempelt. Kommunikation und das Suchen nach Informationen, das Einkaufen, selbst Partnersuche und ähnliches, all diese Sachen sind seitdem in einem Maße einer Veränderung unterworfen worden, wie man sich die vorher nicht vorstellen konnte. Eine Sache gleich von Anfang an. Tim Berners-Lee, der Erdenker des Internet, des WWW, nicht des Internet, jetzt fange ich auch schon an, so einen Mist zu reden, des WWW, der hat auf alle Lizenzgebühren, auf alles Tantiemen, auf alles verzichtet und hat gesagt, das ist vollkommen frei. Und das CERN-Direktorium hat es auch so weitergegeben. Das heißt also, der verdient nichts daran, dass er unserer Welt ein Kommunikationsnetzwerk auf einem anderen Netzwerk zur Verfügung gestellt hat, ohne dass unsere Welt, so wie sie heute ist, gar nicht mehr funktionieren könnte. Also diese Massentauglichkeit, die kam mit dem WWW. Beginnen wir mit dem Internet. Die Geschichte des Internets, viele Leute sprechen von einer Geburtsstunde oder so, aber das Internet hat hunderte von Geburtsstunden, die beginnt sehr, sehr früh. 1957 haben die Russen ihren Satelliten in die Erdumlaufbahn geschickt. Das war der erste künstliche Körper, der unsere Erde umkreist hat, nach unserem Wissen. Vielleicht gab es ja vorher schon Leute, die so intelligent oder intelligenter waren als wir. Und daraufhin hat das US-Verteidigungsministerium die Advanced Research Projects Agency, die ARPA, ARPA, gegründet. Das ist ein wissenschaftliches Institut, welches den Auftrag hatte, die Voraussetzungen zur Wiedererlangung der führenden Rolle in der Wissenschaft und Technik zu schaffen. So groß war der Schock bei den Amis, weil die Russen da so ein kleines Piepteil um die Erde geschickt hatten. Und das bedeutet natürlich, da das ja militärisch begründet war, dass dann irgendwann, das fing 1960 an, zuerst mal das Militär über miteinander vernetzte Rechenzentren verfügt hat. Das war ja so der allererste Schritt, die erste Phase, die wir hatten. Und diese, Mitte 1960 war das, glaube ich, diese vernetzten Rechenzentren, das war damals schon eine Sensation, denn bislang waren diese Rechenzentren unterteilt. Man musste Datenträgeraustausch betreiben. Und das waren schwere, viele Kilo schwere Festplatten, die man dann von einem Institut zum anderen transportieren musste und dort wieder einlesen musste. Und das dauerte Stunden, denn dieser Kram, der war langsam wie die Sau. Das kann sich kein Mensch mehr vorstellen heute. Dann kam es aber relativ schnell, schon 1970, zu einer zweiten Phase in der Geschichte des Internet. Und bedingt eigentlich durch das Wachstum, da man jetzt eine Vernetzung hatte, immer noch militärisch, und die auch ausgebaut hatte, alles komplett ungesichert über Leitungen. Selbst die militärischen Leitungen reichten damals nicht aus und man hat Teile über öffentliche Leitungen Daten übertragen, die vollkommen ungeschützt waren. Aber nicht digitale Daten. Nein, nein, das war Lüttiti. Das war also in Tonsignalen kodierte Daten, die da über das Netz gingen. Die hätte sich jeder irgendwo abgreifen können. Aber die Technologie war nicht da. Es konnte keiner, es wusste keiner. Und etwas, von dem keiner etwas weiß, ist nun mal geheim. Aber dieses Wachstum entwickelte sich dann relativ schnell weg von der rein militärischen Nutzung in den akademischen Bereich. Auch die Universitäten merkten plötzlich, dass es sehr sinnvoll ist, dass man nicht nur Wissen untereinander austauschen muss, welches man im eigenen Rechenzentrum gespeichert hat, sondern dass man auch Forschungsergebnisse miteinander teilen kann, sollte, muss, damit alle darauf aufbauend weiterarbeiten können, dass man darüber diskutieren kann. Gut, das waren dann Hin- und Herschreiberei von ein paar Zeilen, ein paar Buchstaben. Das ist nicht so wie heute, ich schicke dir Bilder und Videos oder sowas. Das war damals undenkbar, im wahrsten Sinne des Wortes undenkbar. Über eine analoge Telefonleitung, ein Live-Video-Bild, das konnte sich damals auch ein Techniker nicht vorstellen. Wer das gesagt hat, wurde ausgelacht. Ja, das war dann natürlich auch eine ziemlich wilde Phase. Jeder hat irgendetwas gemacht, irgendetwas entwickelt und unterschiedlichen Betriebssysteme und die unterschiedlichen Programme und die unterschiedlichen Datenformate waren eine Herausforderung. Und dann kamen natürlich auch schon die ersten technikaffinen Leutchen auf den Plan, die an ihrer Universität gesehen hatten, wir können ja Daten austauschen mit anderen. Die Daten, die laufen über öffentliche Netze. Jetzt können wir ja vielleicht mal gucken, ob wir uns auch daran knoten können, also in das interne Datennetz einer Universität eindringen und da mal gucken, was man da abgreifen kann. Am Anfang eigentlich mehr so sportliche Herausforderungen. Aber das entwickelte sich alles parallel. Dann fing man an zu verschlüsseln. Das Militär hat erstmal angefangen zu verschlüsseln. Die Universitäten haben dann erstmal gesagt, naja, Forschungsergebnisse sind ja eigentlich für alle da. Aber später haben sie dann auch verschlüsselt, als sie gemerkt haben, dass da doch gewisse Dinge nicht unbedingt in Anführungszeichen Feindeshand fallen sollten. 1990 begann dann diese sogenannte kommerzielle Phase des Internet. Da kommen wir aber nochmal ganz genau drauf. Das war jetzt so ein grober Überblick. Ich möchte mal ein bisschen ins Detail gehen. Also über den Sputnik haben wir schon gesprochen, dass der schuld daran war. Das heißt also, die Russen sind eigentlich schuld daran, dass wir heute das WWW haben, so wie es ist. Und diese Angst, die die Amis hatten, naja, das kann man sicherlich nachvollziehen, weil man sich ja immer so als führende Rasse auf dieser Welt angesehen hatte. Die ersten Versuche mit diesen paketvermittelten Netzen wurden damals schon von der ARPA entwickelt. Es handelte sich um ein dezentrales Computernetzwerk. Die Rechner waren an unterschiedlichen Standorten, aber man hat sie über Netzwerke miteinander verbunden. In erster Linie war das, was ich schon sagte, militärisch und wurde erst ab 65 dann an den 1965 natürlich an den Universitäten in den USA eingeführt. Die APA hat sich dann für die Forschung und Wissenschaft geöffnet und 1969 wurde das Internet auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Zu dieser Zeit, setzen Sie sich hin, waren 4 Rechner innerhalb der USA vernetzt, 1969. Wahnsinn, was? 4 Rechner. Und die Anzahl wuchs auch nur sehr, sehr langsam. In den Jahren von 1970 an bis knapp an 1990 heran wurden dann die Grundlagen für eine Kommunikation über das Internet, über eine weltweite Kommunikation gelegt. Das ARPANET hat dann wichtige Dienste und Protokolle erhalten. Vielleicht sollten wir da noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Fangen wir da an. Also 1969 gab es dann die erste Verbindung und Informationsaustausch zwischen 2 Internetknoten. Das waren verschiedene Netzwerke, die dann also das erste Mal miteinander Verbindung aufnahmen. 1971 hatte das ARPANET dann 15 dieser Knoten und es wurden die Protokolle Telnet und FTP entwickelt. Sachen, die wir heute noch kennen und haben. 1971 kamen auch die Franzosen dazu. Die haben das Projekt Cyclades, das schreibt sich CYCLADES, vorgestellt. Das war ihre Reaktion auf das ARPANET. Und die haben da erstmal ziemlich isoliert damit gearbeitet. Aber Cyclades hat dann später doch Bedeutung bekommen. 1972 wurde das erste E-Mail-Programm veröffentlicht von Ray Tomlinson. 73 ist schon ein Jahr später, es geht schnell, da kam schon dann auf der Basis von Cyclades-Projekt eine Transmission-Control-Protokoll genannte Technologie in den Markt auf das Internet. Besser verstehen Sie das, wenn ich dann sage, das war TCP. Auch das ist heute noch bei uns von Bedeutung. Der Begriff des Internet war bis dahin aber noch gar nicht bekannt und genutzt worden. Erst 1974 wurde er erstmals in einer Spezifikation des TCP mitverwendet. Das Cyclades-Netzwerk von den Franzosen war ab 1974 dann auch einsatzfähig. So, 1976 wurde dann UUCP entwickelt. Auch das wird ja heute noch genutzt. Es basiert auf einer Verbindung von Unix-Rechnern. So ein Unix-zu-Unix-Kommunikation. 1977 hatte das ARPANET 111 Knoten. Man muss sich das überlegen, wie langsam das damals gewachsen ist. Ebenfalls 1977 wurde dann das TCP, das Internetprotokoll was als IP bezeichnet wird, aufgespalten. Also dieses TCP-IP, was wir heute haben, das wurde 1977 quasi aus der Wiege gehoben, erstmal als man die Protokolle getrennt hat. 78 kam dann wieder Cyclades in die Presse. Das Projekt wurde aus politischen Gründen eingestellt. Man hat gesehen, dass man mit eigener nationaler Kraft nicht gegen diese jetzt plötzlich schnell wachsende Internetkommunikation und Technologie anstinken konnte. Und da haben die Franzosen gesagt, nee, machen wir lieber nicht mit, brauchen wir uns nicht zu schämen. 1978 gab es dann die allererste Mailbox auf dieser Welt, CBBS. Wenn Sie danach suchen, werden Sie noch mehr Informationen finden. Und 79, das Usenet wurde aus der Taufe gehoben. Also die Verbindung zweier Unix-Computer von der Universität North Carolina und der Duke Universität. Die Daten wurden per, hatten wir eben schon, UUCP über gewöhnliche Telefonleitungen übertragen. Wie eine Offline-Geschichte des ARPANET. 82 wurde dann von der Universität Dortmund unter Leitung von Dr. Rudolf Peter, den hatten wir, glaube ich, mal im Interview beim WDR Computer Club, das hat man, glaube ich, später erst EUNET-Projekt genannt, IRB vorgestellt. Und das hat erste Netzwerkdienste in Deutschland angeboten. Das ist also dann in Deutschland der Start des öffentlichen Internet, nicht www, Internet. Also das, wo viele, wenn Thomas einen Bericht über Unix macht und eventuell mal auf die Konsole geht, dann rumschimpfen, dass, wie schlimm das alles ist. So sahen damals diese Sachen aus. Darüber hat man dann von so einer Textkonsole aus Verbindungen aufgebaut. Der Randy Süß, der hat nach der Gründung und nach der Vorstellung von CBBS, der hatten wir eben diese Mailbox mit, jetzt muss ich es vorlesen, später hat man es Trinet genannt, das hat, sein Gründungsname war WLCRIS, WLCRIS, später eben Trinet. Die erste öffentliche Mailbox war das, die andere waren noch nicht öffentlich, die waren nur intern, und zwar eine Unix-Mailbox, die Mail vom Usenet über oder mittels UUCP erstmals außerhalb von Wissenschaftsnetzwerken zur Verfügung gestellt hat. 82, heute haben wir 23, naja, es ist immerhin schon über 40 Jahre her. 83 im Januar wurde TCP-IP oder TCP-IP als Ersatz für das Netzwerkkontrollprotokoll, das NCP, eingeführt. Das ARPANET hatte zu dem Zeitpunkt gerade mal 400 angeschlossene Rechner, weltweit wohlgemerkt, 400. Auch 84, es geht dann Schlag auf Schlag, wurde dann das DNS entwickelt, dieses Domain Name System. Das ARPANET hatte 84, also ein Jahr später, schon 1000 Rechner, also in einem Jahr 600 dazugekommen, mehr als verdoppelt. Da ging es also dann richtig los. Am 3. August 1984, kann mich sogar noch erinnern, wurde die erste deutsche E-Mail empfangen an der Universität in Karlsruhe. Und das DNS wurde auch 84 dann weltweit implementiert. 85, Mausnet, wer weiß es noch, Fidonet, das sind die ersten Mailbox für Bunde oder Bünde, wie sind das Bünde, weiß ich nicht, die untereinander kommuniziert haben und zwar mit 300 Baud. Daten wurden mit 300 Baud ausgetauscht. Heute nicht mehr denkbar. Ebenfalls 84 wurde die erste Domain der Welt registriert. Und zwar hieß die Nordu, Nordu.net. Das war die erste Domain auf dieser Welt. So, und die verschiedenen Netze, die es immer noch gab, die konnten aber nicht miteinander kommunizieren. Und dann hat man gedacht, das kann ja so nicht sein, dass ich in einem Netz bin und die andere Universität im anderen und mein Bekannter in noch einem anderen. Und hat man dann überleg, irgendwas muss passieren. 1986 wurde das Internet, der Backbone Net, NSFNET, also NSFNet, vorgestellt. Und 1986, im November, es war ziemlich am Ende schon vom November, wurde es von der IANA delegiert. So, DENIC wurde als Verwaltungsorganisation für das EU-Net, das Projekt der Informatikrechner-Betriebsgruppe, auch wieder Universität Dortmund eingerichtet. Die erste DE-Domain, also in Deutschland, das war dpb.de. Raten Sie mal, dpb, da muss so ein Posthörnchen jetzt erscheinen vor dem inneren Auge. Und dann kam rmi.de, telnet.de, uka.de und dann uni-dortmund.de und uni-paderborn.de. Mehr fallen mir im Moment nicht ein. So habe ich es jedenfalls im Artikel geschrieben für eine Zeitung. 1987 sind weltweit 27.000 Rechner vernetzt. Man kann nachvollziehen, es explodiert. Das Internet explodiert. Es wie eine, ja, wie ein Netzwerk, wie ein Geflecht, wird es immer dichter und immer schneller, immer dichter. Aber wir konnten da nur ein paar Buchstaben auf dem Display reinhacken, und wenn wir Bilder übertragen wollten, haben wir die kodiert, Bilder in Texte kodiert, die Texte übertragen, und dann musste jemand das spezielle Programm haben, um daraus wieder Bilder zu machen. Auch mit Tönen haben wir das damals schon versucht. Es war natürlich eine fürchterliche Krücke, denn es gab noch keine Standards. Man hat einfach ein eigenes Format genommen und hat das mit eigenen Programmen umgefriemelt in einen Datenstrom, den man über diese Netze per Tongepiepe übertragen konnte. Langsam bis zum geht nicht mehr. Da dauerte schon ein winziges Bild schon mal von abends 20 Uhr von der Tagesschau bis zum nächsten Morgen, bis zum Frühstück, bis es dann da war. Und das war nicht in Farbe, also keine Angst. Ja, 1989, da geht's dann eigentlich richtig los. Tim Berners-Lee, der hat da seine erste Fassung geschrieben von einem Papier, das nannte er, glaube ich, Information Management. Das war ein Entwurf für die Entwicklung des World Wide Web. Ein Entwurf, nicht das World Wide Web. Er war an der CERN, am Forschungszentrum in CERN, und dort hatte man unglaublich viele Daten, die miteinander unterschiedlichen Bereichen ausgetauscht werden mussten. Und auch mit unterschiedlichen Protokollen, unterschiedlichen Netzwerken, unterschiedlichen Betriebssystemen zum Teil. Und all diesen ganzen Kram hat er dann versucht, in irgendeiner Art zu vereinheitlichen, indem er dem Internet etwas überstülpen wollte. Und das ging dann auch. Diese Entwicklung stieß zumindest im CERN auf großes Interesse, weil man sich davon versprochen hat, dass jetzt plötzlich alle in irgendeiner Art miteinander kommunizieren könnten. Erst Anfang 1989 gab es in Deutschland die ersten Internetanschlüsse. Das war damals EUNET. Dann gab es dann diesen Dr. Rudolf Peter und Universität Dortmund. Die Arbeitsgruppe X-Link, Professor Werner Zaun von der Universität Karlsruhe, ja, da ging es dann los. Natürlich hatten gewiefte Leutchen früher schon die Möglichkeit, auf irgendetwas irgendwo zuzugreifen, aber veröffentlicht wurde es eben, wie gesagt, erst 1989. 1990 wurde dann das Internet für die kommerzielle Nutzung freigegeben. Und auch außerhalb der amerikanischen Streitkräfte und Universitäten wurde es dann frei zugänglich. Am 1. März 1990 auf der CeBIT in Hannover, war ich auch, war eine winzige Messe eigentlich, wurden die ersten postzugelassenen 2400 Baud-Modems, die mit Duplex arbeiten konnten, vorgestellt. Nicht Vollduplex, Duplex. Und 2400 Baud, das war damals für uns eigentlich die Sensation. Ich hatte mir da eins ausgeguckt, Aber nachdem ich dann den Preis gehört habe, habe ich versucht, schnell Reis auszunehmen. Also der Hersteller jedenfalls, wo ich es mir angesehen hatte, wollte über 4.000 D-Mark dafür haben. Für einen Akustikkoppler wohlgemerkt, ja. Der aus heutiger Sicht langsam ist, wie ja so wie mittlerweile die Post von unserer Deutsche Post. Das militärische ARPANET wurde auch 1990 abgeschaltet, außer Betrieb genommen, weil das öffentliche Internet mittlerweile diese Bereiche alle abdecken konnte und übernommen hat. Die erste Suchmaschine, viele sagen Google, nee, die kam auch 1990, und zwar die Universität Montreal. Da waren Studenten, die haben die erste Suchmaschine programmiert. Archie nannten die die, A-R-C-H-I-E, zum Indizieren von FTP-Archiven. Das heißt also, die hat dann tatsächlich Daten eruiert im Netz und konnte dann auf Anfrage auch sagen, was man wie und wo finden kann. Jetzt geht's dann richtig los. Im November 1990 hat Tim Berners-Lee und Robert Carlio, das war ein Belgier, der ja eigentlich war es ein Elektroingenieur, der sollte Netzteile von irgendwelchen Geräten, Messgeräten, sowas im CERN reparieren, hatte aber dann Spaß gefunden an dieser ganzen Internettechnologie und ist irgendwie mit Tim Berners-Lee zusammengekommen, und die beiden haben gemeinsam dann ein Konzept entwickelt für ein weltweites Hypertext-Projekt. Und das ist eigentlich das WWW. Hypertext ist im Grunde genommen das Herz des WWW. Das war ein Konzept, nicht meinen, das war jetzt schon das WWW. In Minnesota an der Universität wurde GUFA vorgestellt, entwickelt und vorgestellt. Und damit konnte man dann FTP-Anwendungen vereinfachen. GUFA gibt es auch heute noch, zumindest unter den Linuxern dürfte das bekannt sein. 1991 wurde das WWW, welches ja, hatten wir eben gesagt, erst erdacht wurde ein Jahr vorher, im Kernforschungszentrum CERN zum Einsatz gebracht. Die Entwicklung lief also blitzschnell, muss man sagen. Aber nur im CERN, nicht weltweit, nicht nach außen, nicht privat, noch nicht mal militärisch. Ende 1992 wurde das Forschungsprojekt EUNET, das war ja dieses Vornetzwerk in Deutschland, privatisiert. Und daraus entstand dann diese EUNET Deutschland GmbH. Die haben dann ja viel Werbung gemacht für das Internet, aber in der Hauptsache nur kommerzielle Kunden erreicht. Es war der erste kommerzielle Internetprovider in Deutschland. Die saßen damals in Dortmund. Ob sie heute noch da sitzen, weiß ich nicht. EUNET wurde später an UUNET verkauft. Das kennen sicherlich noch mehrere Leute. Die haben ihre Provider-Tätigkeit dann deutlich ausgeweitet. Auch Ende 92 wurde von der NCSA der Mosaik-Browser entwickelt. Ja, eigentlich war das ein Einzelkämpfer, der das gemacht hat. Die haben das dann später übernommen. Wird oft falsch dargestellt, ich falle auch immer wieder darauf rein. Aber Mosaik-Browser dürfte ja noch bekannt sein. 1993, und da kommen wir jetzt zu diesem Geburtstag, am 30.04., wurde diese WWW-Software, die im CERN schon eingesetzt war und lief, auch außerhalb des CERN eingesetzt. Und dann konnte man nach und nach die bis dahin bereits schon verbreiteten GUFA-Dienste und auch Archie ersetzen. Das war dann ja ein Jahr nach EUNET. Dann wurde auch noch X-Link privatisiert. Und das war der zweite Internetprovider in Deutschland. Wieder die Dortmunder Universität, die haben ja viel mitgemischt damals. Das war die Informatik-Rechner-Betriebsgruppe. Die hat einen Namen, hört sich fast an wie militärisch. Die haben ihren ersten Web-Auftritt eingerichtet und haben den ersten öffentlichen Web-Server in Deutschland vorgestellt. Öffentlicher Web-Server, das heißt, dann konnte jemand, der einen Browser hatte, auf diesen Web-Server zugreifen, konnte die Webseiten der IRB sich ansehen. Natürlich weltweit. In Deutschland gab es aber 1993 ganz am Ende, glaube ich, maximal 15 Webserver überhaupt. Weltweit gab es, glaube ich, 500 Webserver, so ungefähr, so Pi mal Daumen. Können auch 400 gewesen sein. Ein Jahr später, die kommerziellen Nutzer im Internet sind zum ersten Mal in der Überzahl gegenüber den wissenschaftlichen Nutzern. Vorher war es ja in der Hauptsache in der Wissenschaft verbreitet, zu kommunizieren, Daten zu tauschen, Zugriff zu erlauben zu eigenen Informationen und so weiter. Weltweit gab es dann bereits 3 Millionen Internetrechner. 1995 wurden dann die IP-Adressen knapp. Und dann hat man schon angefangen, über IPv6 nachzudenken, aber nur nachdenken. 1997 ging es dann um ein Internet 2. Das Projekt hieß, glaube ich, Abilene. Auch hier nur erste Gedanken. 1997 waren bereits mehr als 6 Millionen Computer mit dem Internet verbunden. So 1998, ein Jahr später, die Internet Corporation for Assigned Names, ICANN, I-C-A-N-N, wurde gegründet. Am 4. September 1998 wird Google gegründet. Die steigen also spät ein, erst nachdem das WWW schon weltweit frei und etabliert, kann man nicht sagen, aber genutzt wurde. 1999 wird die 1 Millionste DE-Domain registriert. Also 99 hat man dann 1 Million DE-Domains in Deutschland eben. Und dann passiert eigentlich nicht mehr viel. Das Netz entwickelt sich explosionsartig, aber ohne große Technologiesprünge. 2001, Anfang Januar, kann ich mich erinnern, wurde Wikipedia gegründet. Zuerst verlacht, aber mittlerweile nicht mehr wegzudenken und ein ganz wichtiger Informationspool auf dieser Welt. Vor allen Dingen, weil es eine Gemeinschaftssache ist, weil jeder mithelfen kann und weil alles von der Gemeinschaft kontrolliert und überwacht wird. Heißt nicht, dass es fehlerfrei ist. Ich kenne genügend Fehler da drin. Machen wir mal weiter. 2005 erst, also wieder ein großer Sprung, wurde YouTube gegründet. Ebenfalls 2005 bereits geht Google Maps online. Außerhalb der USA waren nur ganz grob aufgelöste Satellitenfotos in Google Maps drin. Konnte man erkennen, wo eine Stadt ist, aber viel mehr auch nicht. Heute kann man ja in der Regel reinzoomen und kann die Autos erkennen. Die Nummernschilder noch nicht, ist ja auch gut so. Am 23. April im gleichen Jahr, also 2005, wurde auf YouTube das erste Video veröffentlicht. Jo, das ist 28 Jahre her. Und heute ist das YouTube voll bis zum Bersten. Kein Mensch kann das mehr überblicken. Am 29. April wurde dann die Top-Level-Domain .eu nach über 5 Jahren Hin- und Hergeräte und Geschachere in die DNS-Root-Zone eingetragen. Ich glaube 2006 im April, also ein Jahr nachdem das losging, wurden für Deutschland höher aufgelöste Satellitenbilder gemacht, veröffentlicht in Google Maps. Die hatten, glaube ich, irgendwelche rechtlichen Bedenken da, weil Deutschland ja immer ein bisschen panisch reagiert. 2007 wurde Google Street View gestartet. Das ist ja jetzt alles eine Entwicklung, die man vielleicht manche mit Geschmäckle ein bisschen positiv betrachten kann. Aber ebenfalls im Mai 2007 wurde die Quote für Spam bei E-Mail von 90% gemessen. Ich glaube, heute sind es 99. Das heißt, das ist genauso explodiert. So, 2008 hat Google dann begonnen, in Deutschland Aufnahmen für Street View zu machen. Österreich und die Schweiz, da sind sie ein Jahr später dann erst losgefahren. Auch in 2008 hat man bei der NASA ein speziell angepasstes Internetprotokoll für Weltraumbedingungen getestet. Das soll später mal die Grundlage für ein interplanetares Internet sein oder als Basis dienen, um damit Raumstationen und Raumschiffe miteinander zu verbinden oder eventuell auch eine Mondstation. 2010 hat man dann zum ersten Mal einen Rechner im Weltraum mit dem Internet mittels dieses Protokolls verbunden und getestet. Seither habe ich nichts mehr davon gehört, aber naja, die Raumfahrer haben ja ihre Kommunikationsmöglichkeiten und das wird wahrscheinlich erst wieder dann ein großes Thema werden, wenn die ersten bemannten Mondstationen in Betrieb gehen. Im Februar 2010 war die Spamquote bei E-Mails bereits auf 95%. Ja, der nächste Meilenstein, das war 2012. Da kam dann der Bericht noch vor der CeBIT, dass mehr als 2 Milliarden Menschen weltweit das Internet nutzen. Das war schon ein ganz schöner Hammer, mehr als 2 Milliarden. In 2012 hat man dann in Frankreich das Minitel vom Netz genommen. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann. Also in Frankreich hat man so kleine Terminals gehabt, Mini-Terminals, anstelle von Telefonbüchern. In Deutschland hat man immer noch dicke Wälzer gewälzt. In Österreich hat man einen starken Mann, der die zerrissen hat. Und in Frankreich hat man einen Technologiesprung gemacht und hat da den Leuten quasi einen Computer mit Online-Anbindung zur Verfügung gestellt. Und da konnten die anstelle eines Telefonbuchwälzers dann ihre Gesprächspartner heraussuchen. Das hat man dann aber eingestellt. Warum? Naja gut, im Internet war es dann sowieso verfügbar. Nur mal so ein Schlenker. Telefonbücher gab es dann irgendwann auch, müsste ich aber nachsehen, was draufsteht, auf CD. Aber für Deutschland brauchte man 12 CDs, die man alle einzeln kaufen musste. Und dann hatte man eine Momentaufnahme der Telefonanschlüsse zum Zeitpunkt, wo sie abgeschrieben worden sind von Telefonbüchern. Ja, so war das. Heute kann sich das keiner mehr vorstellen, dass man irgendwo ein CD-Laufwerk suchen muss, da eine CD einlegen muss und dann gucken muss, ob derjenige, den ich suche, in den Daten, die vielleicht 5 oder 10 Jahre alt sind, schon verzeichnet ist. Ich gehe ins Internet, suche und finde oder eben auch nicht. Und dann ging es eigentlich nur noch negativ weiter. 2013, vielleicht erinnern Sie sich noch, vor 10 Jahren erst, hat Edward Snowden die geheimen Dokumente zur globalen Überwachung veröffentlicht. Damit wurde erstmal dokumentiert, dass das Internet weltweit von Regierungen, Geheimdiensten, die ja von den Regierungen beauftragt werden, überwacht wird, dass Informationen gesucht, gesammelt, gespeichert werden. 2014 hat man dann den nächsten Sprung, das wurde auch auf der CeBIT verkündet, die Anzahl der Hosts im Internet war auf über 1 Milliarde angestiegen. Ein Jahr später, 2015, hatten wir bereits 3 Milliarden Menschen, die das Internet nutzen. Das war damals knapp die Hälfte der Menschheit. Google hat damals berichtet, dass über 100 Milliarden Suchanfragen von mobilen Geräten ausgeführt wurden, also mehr als von den Desktop-Computern. Facebook und die ganzen Sachen habe ich übersprungen, weil ich sie sowieso nicht mag. Ja, das war so mal der kurze Abriss. Also, das WWW ist quasi ein Dienst, so wie E-Mail, auf dem Internet und hat es möglich gemacht, dass man, und das war die geniale Idee, per Hyperlinks surfen kann. Das ist das eigentliche Surfen. Ich habe auf einer Webseite einen Link, den ich verstecken kann, wo ich nur einen kurzen Begriff oder sonst was habe. Ich klicke drauf und der gesamte Link wird vom Browser benutzt, um da diese dahinterstehende Seite im Internet aufzurufen. Damit ist es möglich, dass ich in meine Texte, deswegen auch Hypertext, in meine Texte Informationen einbinden kann, die per Link eingebunden sind, die ich nicht beschreiben muss. Und damit habe ich die Möglichkeit, in einem kurzen Text unglaublich viel Informationen zur Verfügung zu stellen, die man allerdings aktiv auswählen oder ansurfen muss. Von diesem Jahr habe ich noch keine neuen Zahlen. Aber ich weiß, vor einem Jahr, im April 2022, hatte man gemessen, mehr als 5 Milliarden Internetnutzer auf dieser Welt. 5 Milliarden. Und wir haben knapp 8 Milliarden oder haben wir schon 8 Milliarden Bewohner auf dieser Erde. Und wenn ich an die ganzen unterentwickelten Gebiete auf dieser Welt denke, die abgeschnitten sind von diesen Informationen, da muss man sagen, in allen Industriestaaten hat jeder mindestens einen Internetzugang. Ja, das mal so viel, um in Erinnerung zu rufen, was ist denn eigentlich das Internet? Was ist das WWW? Welches vergangene Woche am 30.04. seinen Geburtstag gefeiert hat, sein 30-jähriges Bestehen und dann erstmal die Einfachheit und Leichtigkeit geschaffen hat, mit der wir heute durch das Internet surfen, also Hypertext Links benutzen, um uns da auf diesen Internetwellen treiben zu lassen. Dass sehr viel Missbrauch dahinter stecken kann, das haben wahrscheinlich viele schon leidvoll erfahren. Dass man nicht unbedingt jedem Link folgen sollte, ist auch schon ganz klar. Aber mal ganz ehrlich gesagt, ohne Internet wäre die Welt besser, aber sie würde nicht mehr funktionieren. Wir hätten viele, viele böse, schlechte, kriminelle Sachen nicht, die wir heute haben, die erst durch das Internet möglich geworden sind. Damit meine ich nicht nur die staatliche Überwachung, sondern damit meine ich auch die ganze Kriminalität. Aber das Internet ist letztendlich auch nur ein Abbild unseres menschlichen Daseins. Und so wie die Menschen kriminell sind, so wie sie Einbruchwerkzeuge benutzen, so wie sie elektronische Werkzeuge benutzen, genauso wird es auch im Internet weitergehen. Alles, was man missbrauchen kann, wird missbraucht. So wie in der realen Welt, also auch in der virtuellen Welt. Und wenn wir uns jetzt nochmal einen kleinen Blick auf diese Chatbot-Geschichten da erlauben, ja, auch die werden weitere Probleme mit sich bringen. Vor allen Dingen, weil wir nicht mehr wissen, was ist echt und was ist nicht echt. Wichtig wäre hier eine Art Wasserzeichen, dass Nachrichten signiert werden müssen. So wie ein Auto ein Kennzeichen hat, so wie eine Maschine eine Seriennummer hat, müsste auch eine Nachricht ein unveränderliches Kennzeichen tragen, was jeder auslesen kann, damit man nachvollziehen kann, woher kommt diese Nachricht. Und wenn ich jetzt Schweinefleisch kaufe und ich kann aufgrund der vorgeschriebenen Nachvollziehbarkeit feststellen, welcher Bauer die Sau gefüttert hat, so müsste natürlich auch jede Nachricht, Textnachricht, Bildnachricht, Videonachricht, alles das, was wir an Informationen haben, ein solches unveränderbares Zeichen tragen, mit dem ich feststellen kann, wo kommt denn das her? Und das ist aber eine Aufgabe, die nur von staatlicher Seite und das aber auch nur multinational gelöst werden kann. Ob unsere Knallköpfe auf dieser Welt, die sich lieber Bomben auf die Birne hauen, dazu in der Lage sein werden, kann ich nicht sehen. Es gibt sicherlich auch noch viele andere Denkansätze, wie man etwas sicherer im Internet Informationen eruieren kann, und um sicher zu sein, dass sie auch wahr sind, dass sie auch nicht gefaked sind, dass sie auch einen realen Hintergrund haben. Die sind aber teilweise noch schwieriger und das müsste dann von privater Seite erfolgen. So wie Wikipedia zum Beispiel das gemacht hat, ein Leuchtturm von Gemeinschaftsprojekt, sowas müsste man auch für das Internet, für diese Chatbot-Geschichte, die nun das ideale Werkzeug ist, um irgendetwas zu fälschen. Nur, wir sollten jetzt nicht nur diese Chatbot-Geschichte verdammen, so blöd wie die Dinger sind. Ich habe es ja vorgeführt im Audiocast. Aber wir müssen auch mal überlegen, was ist denn das eigentlich? Wenn ich eine Baugrube ausheben will und ich habe 10 Leute mit Schaufeln, dann kann ich eine Baugrube ausheben. Wenn ich einen Mann mit einem Bagger habe, kann ich es auch ausheben. Chatbot ist der Bagger unserer Zeit. Es ist ein Werkzeug. Ich muss dieses Werkzeug benutzen. Ich kann nicht dem Bagger sagen, heb die Grube aus, so tief, so breit, so lang. Nein, da muss schon einer da sein selbst wenn er es vorher nur programmiert hätte. Einer da sein, der der Maschine das sagt. Und anschließend muss ich es auch kontrollieren, ob es auch wirklich stimmt. So wie im realen Leben. Und genau so muss man mit solchen Chatbots, mit solchen Programmen, mehr ist es ja nicht, Programmsammlungen, Mordsprogrammdinger, die auf eine begrenzte Datenbank, eine riesige, aber dennoch begrenzte und nicht absolut aktuelle Datenbank zugreifen. So muss man mit den Ergebnissen, die man da bekommt, umgehen. Also nichts glauben, immer selbst nachdenken. Aus dem Grund hat der liebe Gott euch ja dieses Teil gegeben zwischen den beiden Ohren. Also nicht zurücklehnen und sagen, mach du mal, sondern als Werkzeug benutzen. Ihr nehmt ja auch nicht die Bohrmaschine und werft sie hoch und sagt, bohr mal Löcher. Nein, die muss man schon selbst führen und schalten und die Drehzahl einstellen und gucken. Genau so muss man auch diese Chatbots benutzen. Und es kommen noch viel, viel mehr und die kommen überall hinein. Und deswegen muss man wissen, wann man mit so einem Programm zu tun hat, um abschätzen zu können, wo muss ich jetzt aufpassen, wo muss ich nachfragen, wo muss ich nachbohren, wo muss ich eventuell unabhängig nochmal Informationen holen, also außerhalb eines Chatbots, genau im Internet, zum Beispiel bei Wikipedia, früher hat man Brockhaus genutzt. Das ist eben diese neue Welt. Es ist eine großartige Hilfe, wenn man ein solches Programm hat und richtig einsetzen kann, eine großartige Hilfe wie mein Bagger, wie meine Bohrmaschine, wie meine Handsäge. Aber ich muss es genauso auch einstufen, einordnen und betrachten und nicht als Wunderding, was jetzt plötzlich alles kann. Hört sich jetzt an wie das Wort zum Sonntag, obwohl wir heute Montag haben, Tag der Arbeit, deswegen arbeite ich ja. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich glaube, ich habe genügend Richtungshinweise gegeben, wie man mit dieser neuen Technologie umgehen muss, damit sie uns nicht zum Schaden gereicht. Man bringt einem Kind ja auch bei, dass der Herd heiß ist, obwohl man darauf Essen kochen kann. Dass ein Messer und eine Schere scharf sind und dass man sich verletzen kann, obwohl es unabdingbar ist in jedem Haushalt. Genau so. Und bringt es auch euren Kindern bei, dass sie nicht glauben, da ist jetzt plötzlich ein Computer, der alles weiß, der alles kann, der alles richtig macht. Nein, das ist es ganz bestimmt nicht. So, jetzt höre ich auf zu predigen. Ich möchte mich bei all denen, die gespendet haben, uns geholfen haben, über die Runden zu kommen, bedanken. Ich kann nur sagen, auch diesen Monat sind die Werbeeinnahmen wieder drastisch runtergegangen. Vor 3 Jahren, vor der Pandemie, vor Corona, bis heute auf unter 25%. Ich weiß nicht, warum das so ist. Die Abrufzahlen sind stabil, gehen sogar teilweise noch hoch. Aber offensichtlich gefällt es vielen Werbetreibenden nicht, dass wir in den Videos zum Beispiel die Wahrheit sagen. Dass wir das, was scheiße ist, auch braun darstellen. Dass wir uns nicht kaufen lassen, dass wir die unendlich vielen Geschenke, die angeboten werden, die jeden Tag reinkommen, nicht annehmen, sondern dass wir, nein, kein Verbrauchermagazin, dazu sind wir zu klein und zu dumm, aber dass wir ein ehrliches Magazin sind. Das kann sein, dass das schlimm ist. Aber was soll's, wir haben ja unsere Spender, wir haben ja die Leute, die Wert darauf legen, ehrlich informiert zu werden. Und bei denen bedanke ich mich ganz, ganz, ganz herzlich. Und bitte eventuell, falls ihr noch was braucht, schaut nochmal in den Shop hinein. Und dann würde ich sagen, wünsche ich einen wunderschönen Mai, schönes Wetter. Ich glaube, ein paar Feiertage haben wir auch. Feiert schön, lasst es euch gut gehen, lasst euch nicht ärgern. Und hört vielleicht in einem Monat wieder zu. Aber vor allen Dingen, kommenden Samstag, ja, viele haben gefragt nach diesem kleinen weißen Oszilloskop, was ich da hatte. Das ist ein altes Ding. Aber es waren so viele Nachfragen. Ich habe mal geguckt, was es als Nachfolger gibt, habe einen Urenkel gefunden und noch ein bisschen was Besseres. Und so etwas und ein bisschen mehr will ich am Samstag vorstellen in dem Video, wenn es mir gelingt, das diese Woche zu produzieren und ich nicht zu müde bin. Also, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ich tue den Daumen nach oben und sage immer ein Bit übrig behalten. Auch im Internet. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, Das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.